Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können und wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie lösen wir Konflikte oder wo entstehen sie? Wir haben natürlich gesehen, dass die Einigkeit notwendig ist nur in einer Sache. Es ist nicht notwendig, dass wir einig sind, wie wir aussehen, dass wir einig sind in unserer Form, in unserer Größe, in unserer Intelligenz, in unserer Fähigkeiten, in unserem Geschmack, in unserer Geschwindigkeit, in unserer Kleidung oder sogar in unserer Ernährung. Dort darf jeder uneins sein und darf unterschiedlich sein zum anderen. Aber in einer Sache müssen wir uns einig sein, und nämlich in unserer Identität. Wer bin ich? Wir haben letztes Mal Bilder der Einigkeit gesehen. Und ich möchte noch mal kurz wiederholen das Bild des Bau des Tempels, was ja auch inbehaltet denn das Bild des Hirten mit den Schafen und auch der Kindschaft des Volkes Gottes. So, hier ist der Bauarbeiter. Er muss einen Plan haben, wie er etwas bauen soll. Er braucht Baumaterial und er braucht Werkzeug dazu und vor allen Dingen braucht er einen Maßstab, sowohl für den Bauplan als auch damit er weiß, wie er die Dinge zusammenbauen soll. Und natürlich braucht er eine Befähigung. Der Arbeiter ist der Christ, du und ich. Der Bauplan ist die Schrift. Das Baumaterial sind unsere Mitmenschen. Das Werkzeug sind die Gaben, die uns der Geist gibt, damit wir es den Menschen erklären können, die Methoden. Der Maßstab muss das Gesetz sein. Und der Befähiger, der Heilige Geist. So haben wir in einem Bild das, was zählt. Was uns heute fehlt, ist der Maßstab in der Christenheit. Aber das beweist, dass uns der Heilige Geist letztendlich fehlt, weil er bringt in unser Leben das Gesetz. Nur durch ihn kann ein Mensch bekehrt werden. Nur durch ihn kann er die Dinge sehen, die er sonst vorher nicht sah. Und würden wir als Menschen das Gesetz immer im Mittelpunkt haben, müssten wir wissen, wer wir sind. Und damit wären wir durch den Heiligen Geist erleuchtet. Das heißt, er hätte uns gelehrt und wir hätten eine klare Einstellung über unsere Identität. Wir haben gesehen, dass die Identität der Beginn ist aller Gedanken und Funktionen im Menschen. Und wenn wir Konfliktlösungen anstreben oder wenn wir wissen, warum wir im Konflikt sind, müssen wir wissen, wie und was in uns passiert. So, wir haben hier das Hirn, ohne dass wir nicht denken können, aber das Hirn kann nicht denken. Es ist so wie mit den Füßen. Unsere Füße oder Beine können nicht laufen, aber ohne sie können wir nicht laufen. So, da ist der Geist, der diese Befähigung bringt. Er braucht Bedürfnisse, die sind festgelegt in seinem Willen, was er will. Und in seinem Unterbewusstsein bestimmt seine Identität die Schritte des Vertrauens, der Motivation, der Entscheidungskriterien, die sind festgelegt von Gott, Gewinn und Verlust. Die Entscheidung ist, dass ich dann gebe, Vertrauen ist Nehmen im Gesetz und wir haben für unseren Hirn nur zwei Entscheidungen, das Ja und das Nein. Durch das Ja machen wir den Strom, durch das Nein nicht. Und dieses läuft ab in unserem Unterbewusstsein, bestimmend von wer ich bin. Bin ich ein Geschöpf Gottes, dann ist meine Bedürfnisquelle und meine Orientierung Gott. Bin ich selber Gott, dann denke ich, ich brauche keine Orientierung, aber da ich ja kein Gott bin, nehme ich mir die Orientierung, aber es sind Menschen, Luzifer und Tiere, sie bestimmen unsere Denkweise. Deshalb entstehen ja Konflikte in dem, was andere tun oder indem sie wegsterben. Das sind die Konflikte, die entstehen. Aber ich möchte, dass wir uns heute mal den Überblick im Großen des Entscheidungsprozesses nehmen, wo wir sowohl das Bewusstsein als auch das Unterbewusstsein berücksichtigen. Und ja, es ist ein Überblickskreislauf. Wir wissen ja, dass alles irgendwo beginnen muss. Und dieser Überblickskreislauf gibt uns aber einen Einblick, dass wir verstehen, wo müssen wir arbeiten, wenn es um Missverständnisse oder wenn es um tatsächliche Gegenpole gibt. Konflikte können entstehen, weil man etwas nicht verstanden hat, weil man an einem unterschiedlichen Wissensstand ist. Aber warum muss man darüber streiten? Muss es sein? Natürlich nicht. Deshalb lasst uns das Ganze mal aufschauen und ich bin so dankbar für diese Skizze, die folgt. Sie ist ein bisschen komplex, aber sie ist für mich sehr schön und sie hat mich viel Zeit gekostet und Gebet, sie zusammenzustellen. Das heißt, im Kopf erstmal klar zu werden, wie das Ganze funktioniert. So, wir sind als Menschen, die haben einen Geist, abhängig von geistigen Bedürfnissen. Wir brauchen eine Quelle. Unser Geist ist wie eine Waage. Er muss die Information, die von außen kommt, bestimmen. So wie unser Körper, wenn er die Nahrung aufnimmt, sie zunächst prüft. Ja? Das heißt, er prüft ja nicht bevor, er nimmt es auf und dann merkt man, es ist nicht gut. Dann stottert das Bauwerk. Der Motor prüft ja nicht bewusst das Benzin. Er zeigt nur, dass er damit nicht funktionieren kann. Ich habe kürzlich eine Motorsäge gekauft und auch ein Liter Gemisch für die Motorsäge. Aber das Liter Gemisch war mir irgendwie unter den Rasenmäher gerollt und als ich dann mit der Kreissäge sägen wollte, habe ich nur den Benzinkanister gesehen. Und ich habe für mich so, ich sage jetzt mal, Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten sind, dass ich mir die Dinge immer vor Augen führe. Und ich habe jetzt die Flasche nicht gesehen, habe ich gedacht, mit was funktioniert jetzt der Rasenmäher? Und ich wusste irgendwo, es kann nicht Benzin sein, aber da ich nichts anderes fand, sage ich, dann muss es doch Benzin sein. Also habe ich ihn mit Benzin gefüllt. Und er lief auch einen ganzen Tank durch, aber beim Wiederauffüllen mit Benzin konnte ich ihn nicht mehr anmachen. Ist neu. Sicherlich gehe ich dann am nächsten Tag zum Geschäft und sage, das ist Garantie. Und in der Werkstatt findet der Mann heraus, dass ich Benzin getankt habe. Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, schauen Sie, steht doch hier groß, Benzin und Öl, es muss ein Gemisch rein. Und ich habe gesagt, ja, ich hatte das irgendwo im Hintergrund, aber ich habe es nicht ganz genommen, weil ich habe gesagt, ich habe nirgendwo gesehen und ich kaufe doch keinen Rasenmäher, ohne dass ich auch Sprit dazu kaufe. Das war ich mir bewusst. Aber ich habe mich nicht gebückt zu schauen, was ist neben dem Rasenmäher und dass es unter diesen Füllkorb des Rasenmähers gerutscht war. Aber die Maschine lief nicht mit nur Benzin. Es brauchte das Gemisch. Und Gott sei Dank war der Motor nicht kaputt und als er das Gemisch dann einfüllte, dann lief er wieder und die Maschine läuft noch. Ich hoffe, sie läuft auch weiter noch, weil ich muss manchmal ein bisschen Holz sägen und dann freue ich mich, dass ich die Maschine habe. Aber es hat mir gezeigt, es gibt eine Prüfung im Körper, in den Dingen, ob die Bedürfnisse auch stimmen. Nun, bei unserem Geist ist die Prüfung jetzt eine bewusste in Kombination mit dem Unterbewusstsein. Der Geist kann und muss nicht das falsche Benzin aufnehmen. Er kann es erkennen und es nicht aufnehmen. Und das ist jetzt die Schönheit des Geistes, dass er Dinge erkennen kann im Voraus, damit er dann das, was falsch ist, nicht aufnimmt und damit schadet es ihm nicht. Egal, welcher Sprit da draußen ist, nehme ich nur die Bedürfnisse auf, die auch passen zu meinem Geist kann es mir nie schlecht gehen und mein Körper wird immer gesund sein von der Seite des Geistes. So, wir haben also in unseren Willen hineingelegt, was wir wollen. Der Wille und unsere Bedürfnisse sind gleich. Ja, wir brauchen das. Und im Willen sind natürlich nicht nur die geistigen Bedürfnisse, auch die körperlichen. Da kommt alles an als erster Punkt des Bewusstseins. Ich bin hungrig. Oder ja, im Willen, sage ich jetzt mal, ist das Bedürfnis hinterlegt. Es muss gefüllt werden. Und das Bedürfnis ist natürlich eine geistige Information für den Geist. Und die muss er aus der Informationsquelle holen. Aber jetzt, wenn es reinkommt, wo ist jetzt die erste Stufe sozusagen im Bewusstsein, wo die Information ankommt? Und die ist natürlich in der Vorspeicherung. Wir haben ja alles schon Dinge gelernt und wir haben gespeichert Vorkenntnisse. Wir haben gespeichert Überzeugungen. Wir haben gespeichert vorige Entscheidungen. Wir haben gespeichert Erfahrungen, Gewohnheiten. Die sind alle da drin gespeichert. Und im Unterbewusstsein haben wir die Vorurteile gespeichert. Ja? Weil, wir werden ja sehen, warum haben wir Vorurteile? Weil wir im Unterbewusstsein denken, wir sind Gott. So, die Information muss also durch ein Filter von Vorkenntnissen, von Vorüberzeugungen gehen. Und dazu braucht der Geist den Verstand. Er sieht Information, er hat eine Vorinformation und mit dem Verstand geht er danach und im Verstand, die höchste Instanz ist das Gewissen, die der Verstand dann fragt und sagt, okay, wie steht das? Und dann vom Verstand geht es natürlich ins Unterbewusstsein, wo letztendlich dann die Entscheidung getroffen werden muss, entsprechend der Identität, der ich bin. Und bin ich Gott, dann ist der Maßstab für meine Entscheidung ich selbst. Und wenn ich selbst der Maßstab bin, dann ist meine Entscheidung, sie muss im Vertrauen geschehen auf Luzifer, Menschen und Tiere. Ich konnte den Pfeil jetzt hier nicht noch malen. Ich hätte eine dreidimensionale Möglichkeit gebraucht, um zu zeigen, dass Vertrauen kommt, wem ich vertraue. Aber ich vertraue mir selbst, weil ich denke, ich bin der Maßstab. Und dann entsteht eine Entscheidung daraus. Die Entscheidung geht ins Hirn. Es ist Ja und Nein auf jeder Seite, je nachdem, wem ich vertraue, von wem ich das Bedürfnis hole. Und dann führt natürlich der Wille, das Tun, das aus. Das ist dann wieder bewusst, wenn wir wissen, ich esse jetzt, aber ich weiß nicht, was ich im Unterbewusstsein entschieden habe. Habe ich mich auf Menschen vertraut, weil die alle zugucken, was ich esse, dann werde ich auch das essen vielleicht, was ich nicht essen würde, wenn niemand da wäre. So, deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, das ist so der Kreislauf der Entscheidungen. Und es geht zwischen Verstand und Gewissen und Herz, das heißt Identität, hin und her. Jetzt wissen wir ja alle, dass wir die falsche Identität haben. Und durch die Gnade Gottes muss diese Identität zerstört werden. Das ist das Kreuz. Wir haben es letztes Mal gesehen. Das Kreuz ist das Mittel, das uns Gott gibt. Aber das Kreuz kommt ja hinein durch den Heiligen Geist, der uns die Kindschaft Gottes bringt, der uns das Leben Jesu bringt. Ohne Geist können wir nicht das Kreuz erfahren, das heißt den Irrtum der falschen Identität erkennen. Und ohne den Heiligen Geist können wir, wenn die Information jetzt auf uns zukommt, sie auch nicht richtig bewerten. So, er bringt uns die neue Identität, dass wir wieder richtig die Information bewerten, dass wir nicht etwas aufnehmen durch Vertrauen und müssen, das müssen wir dann auch weitergeben, was uns sowohl geistig gefangen nimmt, als auch körperlich schadet. Und so, der Heilige Geist, wenn der Heilige Geist da ist, sind wir lernfähig. Wir sind bereit, neue Kenntnisse aufzunehmen, neue Überzeugungen, neue Entscheidungen, neue Erfahrungen, neue Gewohnheiten uns anzuwenden. Und wir bauen die Vorurteile, die wir ja als Gott haben und über alle schon von Kind auf eingespeichert haben, Schritt für Schritt ab. Und von daher, das, was wir lernen, lernen wir ja im Verstand und das Gewissen prüft das Ganze. Und dann geht es ins Unterbewusstsein, wo ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Dann ist das Gesetz der Maßstab für meine Informationsbewertung. Und dann geht das Vertrauen automatisch auf Gott, weil es ist ja Gottes Gesetz. Gottes Gesetz sagt, ich muss von ihm nehmen. Und wenn ich dann von Gott nehme, dann sind meine Entscheidungen und das, was ich dann tue, alles korrekt. Jetzt schauen wir uns von der Heiligen Schrift an, wie die Konflikte entstehen. Und wir nehmen jetzt den Konflikt, ich nehme einen, der in der Lektion nicht beschrieben ist, aber den Jesus hatte mit seinen Jüngern, wenn man es so sagen will. Er hat ja keinen Konflikt gehabt, aber Jesus wollte seinen Jüngern etwas beibringen. Und er wollte ihnen beibringen, dass sie nicht danach trachten sollten, der Größte zu sein im Himmelreich. Da ist diese Mutter, die kommt zu Jesus und sagt, mach meine Söhne, einen zur Rechten und einen zur Linken stehen. Und Jesus versteht, woher kommt denn dieser Wunsch? Ja, wir müssen gewinnen, aber für wen? Und die Mutter will für sich gewinnen, weil es sind ja ihre Söhne. Also ist sie getrieben von ihrem eigenen Ich. Jesus erkennt das natürlich und sagt, wie kann ich dieser Mutter jetzt beibringen? Er widerspricht ihr nicht, weil er weiß und kennt ihre Vorurteile. Er kennt, dass sie ja etwas Gutes will da oben, aber sie sieht nicht, dass sie es für sich will. Das ist immer das Problem. Was wir wollen, ist richtig, weil Gott hat es uns hineingelegt. Aber für wen will ich zur Rechten und zur Linken meine Söhne haben? Und so fragt Jesus und sagt, sind denn deine Jungs bereit, den Kelch zu trinken? Und wir haben letztes Mal gesehen, dass ohne Schmerzen wir ja nicht erkennen, wer wir sind. Dann erkennen wir nicht, dass wir gar nicht richtig ticken in unserem Herzen. Und so sagen die Jungs, ja, wir können es. Und dann sagt er, ja, ihr werdet ihn noch trinken, weil ihr müsst durch diesen Prozess gehen, der Kreuzigung, wo ihr seht, ihr wollt für euch groß sein, nicht für euren Herrn. Ihr wollt für euch scheinen, nicht für euren Herrn. Ihr wollt vielleicht für eure Mutter scheinen, weil an die seid ihr gebunden, aber nicht für Gott. Und so macht Jesus und sagt am Ende dann, um auf Gott hinzuweisen, sagt, es sind Dinge, die haben wir nicht zu entscheiden. Wer zur Rechten oder zur Linken im Königreich Gottes sitzt, ist doch nicht unsere Wahl, sollte doch nicht unsere Beschäftigung sein. Das ist Gottes Aufgabe im Himmel. Er kümmert sich um die Umstände. Ich muss mich nur darum kümmern, kann ich meinen Auftrag erfüllen oder kann ich ihn nicht? Ist fantastisch, wenn man einmal sieht, wie wir funktionieren, wie fein Jesus mit dem Irrtum des Menschen umgeht und wie er ihn versucht, mit einer außerordentlichen Methode und Geduld, ihn zu durchbrechen, rauszuholen. Aber dieser Kampf, wer ist der Größte unter ihnen, dieser Konflikt, wer ist der Größte unter ihnen, der hat die Jünger beschäftigt 3,5 Jahre. Und Jesus konnte es aus ihnen nicht entfernen. Am Abendmahl, da gab es einen Fortschritt, wo er ihnen die Füße gewaschen hat, wo sie erkannten und haben gesagt, du bist unser Meister und du wäschst uns die Füße, dann ist doch der Größte ein Diener. Das ist diese Selbstlosigkeit. Gott ist selbstlos. Deshalb, je größer jemand sein will, umso mehr dient er. Deshalb haben wir auch die Freude ja im Dienen. Und so ist Jesus und kommt nur vorwärts, langsam, aber verstanden was er ihnen gemacht hat, haben sie erst nach dem Kreuz. Deshalb ist die Kreuzerfahrung entscheidend. Wir müssen sehen, dass wir uns getäuscht haben. Die Jünger waren so enttäuscht, dass Jesus gestorben war. Dabei hat er es ihnen gesagt und gesagt und gesagt, dass er sterben wird und dass nur so die Erlösung möglich ist. Sie haben es nicht verstanden. Deshalb waren sie komplett enttäuscht. Sie haben gedacht, wir dachten, er ist es. Und erst als sie in dieser tiefen Enttäuschung waren, erst als sie entdeckten, dass sie sich getäuscht hatten, da konnte Jesus ihnen offenbaren, die Not ihres Herzens. Und von da an begann ein Prozess der Umwandlung. Und wir haben es gesehen, das Kreuz muss immer größer werden, es muss Schritt für Schritt wegtun. Durch die Kraft des Heiligen Geistes lernen wir neue Dinge und bauen das, was falsch ist, ab. Aus unserem Speicher und aus unserer Entscheidung, aus unseren Gewohnheiten. So, jetzt schauen wir uns die Jünger danach an. Da kommt der Heilige Geist und befähigt sie, den Dienst auszuführen. Es ist derselbe Geist, der in Herzen schon war, als sie bekehrt wurden. Aber jetzt werden sie noch zusätzlich befähigt mit den Gaben des Geistes, um die Aufgabe zu erfüllen. So, sie machen das, was sie tun, aber jetzt können sie auch ihren Auftrag nicht wirklich erfüllen, wenn sie in ihrem Herzen nicht komplett geändert werden. So ist die Erfüllung des Auftrags, die Aufgabe, die Gott ihnen gibt, auch gleichzeitig ein Training zu erkennen, für wen sie es tun und aus welcher Identität das herauskommt. Die bestimmt das Vertrauen, die bestimmt die Motivation, tue ich es für mich oder nicht für mich, und die bestimmt alle Entscheidungen. So, jetzt finden wir den Petrus. Der ist ja jetzt voller Heiligen Geist, ist befähigt worden, zu predigen und zu verkündigen. Aber er hat ein großes Vorurteil in seinem Herzen. Er denkt, dass nur die Juden das auserwählte Volk sind. Er denkt, nur den Juden wird man jetzt die gute Botschaft verkündigen, nicht auch den Heiden, weil die Heiden waren Tiere in seinen Augen. Die Heiden waren Abscheu. Unrein. Und jetzt muss Gott etwas tun. Er muss den Petrus von seiner Vorinformation, von seiner Vorspeicherung befreien. Und so gibt er ihm ein Gesicht, dreimal, nicht einmal. Weil dem Petrus, wisst ihr, Vorurteile sind schwer abzubauen. Und so macht Gott ein großes Wunder durch den Geist Gottes. Er gibt ihm das Gesicht mit den Tieren und sagt, Petrus, steh auf und iss. Und der Petrus sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Aber Petrus hat verstanden, es geht doch nicht um Essen. Gott spricht nicht eine Sprache, ich sage jetzt mal, wo wir einfach erkennen sofort. Nein, er spricht eine Sprache, die unseren Geist anregen muss, die uns machen muss zu denken. Und so gibt ihm ein Bild und der Petrus muss nachdenken. Und er gibt ihm auch gleich die Anwendung, gleichzeitig mit den Dienern, die kommen vom Hauptmann, vom Cornelius, dass er geht zu ihnen und ihnen das Evangelium verkündigt. Und dann macht Gott das Wunder, dass der Heilige Geist schon vor dem, dass Petrus den Aufruf macht, auf diese Menschen fällt und er sieht, die werden gereinigt in diesem Herzen, sie werden befähigt, einen Dienst zu tun. Dabei sind sie noch gar nicht getauft und sie haben es noch nicht einmal offiziell angenommen. So hat Gott schwer gearbeitet und arbeitet auch heute noch sehr schwer, um in unserem Verstand, in unserem Herzen eine Erneuerung zu schaffen. Jetzt hatte Petrus die Erfahrung, er hat die Vision, die Information. Er prüft sie natürlich nach seinem eigenen Wissen und Vorkennen. Er hat gesehen, was der Heilige Geist getan hat mit diesen Menschen. Und jetzt muss er vertrauen, dass das, was geschehen ist, von Gott kommt. Jetzt muss er sehen, das ist ja Gottes Werk. Und damit ändert sich dann in seinem Herzen der Blick. Wäre aber Petrus jetzt nicht willig gewesen zu gehorchen, dann hätte er gesagt, nein, nein, meine Vorurteile, mein Ich bin Gott hat recht. Und so wäre er nicht vorwärts gekommen, hätte er nicht gelernt. Aber da der Heilige Geist da ist, konnte Petrus sein Vorurteil überwinden. Hat es ihm was gekostet? Sicherlich. Der hat sich bestimmt beschäftigt, die Tage, bis er dahin gekommen ist, bis er ankam, dorthin, wo er die Botschaft verkündigen sollte. Und er dachte, es ist unrein, was ich hier tue. Aber er musste gehen, weil er ging aus einer neuen Überzeugung, dass das von Gottes Geist geführt ist und von Gott. Und so verbreitet sich dann das Evangelium. Und jetzt kommen wir zum Konzil in Jerusalem. Der Paulus predigt den Heiden und er sieht, die Heiden nehmen es an, genauso wie der Cornelius. Noch bevor sie getauft werden, kommt der Geist. Der Paulus erkennt das, dass es nicht notwendig ist, dass sie beschnitten werden. Es ist nicht notwendig, dass sie irgendwo in den Tempel kommen oder irgendwelche Opfer bringen. Sie werden einfach ohne diese Dinge Kinder Gottes. Der Geist Gottes kommt zu ihnen und sie werden überzeugt, wer sie sind. Und jetzt hat man natürlich eine Gemeindeleitung und man hat eine Tradition. Und diese Tradition muss natürlich strengstens bewahrt werden. Wenn sie aus der schlechten Idee kommt. Und so kommt man nach Jerusalem und da sind die Juden, die sagen, wir müssen alle beschneiden und sie müssen den Opferdienst mitmachen. Dann müssten sie ja auch alle in jedem Jahr dreimal nach Jerusalem kommen zu den Festen. Warum versuchte Paulus auch nachher zu den Festen nach Jerusalem zu gehen? Das war so tief in ihnen drin, dass sie die Feste ja nicht gelassen haben. Und das Interessante ist bei diesem Streit, bei diesem Konzil in Jerusalem, wo sie gehen und den Heiligen Geist fragen und überzeugt werden von der Information, von den Erfahrungen, von dem Gesetz letztendlich, dass alle eingeladen werden müssen zur Erlösung. Sie erinnern sich, Jesus hat ihnen gesagt, geht hinaus in alle Welt, fangt in Jerusalem an, aber zu wie vielen Menschen? Zu allen Menschen. So treffen sie die Wahl. Es gibt keine Abstimmung. Abstimmung ist nicht das, was in Gottes Einigkeitsgemeinde sein sollte, sage ich mal. Weil die Abstimmung sagt, es sind unterschiedliche Meinungen an einer Sache, wo man, ich sage jetzt mal, gleich sein muss. Weil man muss ja eine Entscheidung treffen. So wie auch immer es ist. Sie haben ohne dass jeder eine Abstimmung gegeben hat, haben sie sich unter den Heiligen Geist gestellt. Aber natürlich waren unter ihnen, die haben sich in dem Moment unter das gestellt und haben mitgetragen die Entscheidung, aber haben sich dann wieder gesagt, na, das kann doch nicht sein. Aber wohlgemerkt, die Entscheidung war nur für die Heiden, nicht für die Juden. Das Konzil in Jerusalem sagt nicht, dass jetzt alle Menschen nicht mehr beschnitten werden müssen. Dass jetzt alle, auch die Juden, nicht mehr in den Tempel gehen müssen und das Opferdienst und die Feste feiern. Das sagt das Konzil zu Jerusalem nicht. Das Konzil bezieht sich nur auf die Heiden. Es ist ein Fortschritt, aber es ist nicht die Lösung. Jetzt haben wir zwei Klassen in der Gemeinde. Und jetzt muss Gott arbeiten. Und dann entsteht dieses große Problem, als Paulus kommt im Tempel und die Gemeindeleitung schlägt ihm vor, doch die Vorurteile, die man gegen ihn hat, dass er die abbauen soll und soll sich doch reinigen und soll zeigen, dass er ein Jude ist und dass er nach den jüdischen Traditionen lebt. Und der Paulus gibt nach. Er hört nicht auf den Geist, er hört auf Menschen, er vertraut den Menschen. Sie bringen ihm ja auch ein plausibles Sachen, sagen, wir müssen sie auch, schau, sie sind eifrig und sie alle eifern ums Gesetz. Aber welches Gesetz? Das ihres Herzens. Sie haben nicht gesehen, dass sie sich selbst als Gesetz ausgegeben haben. Deshalb haben sie so geeifert. Verstehen Sie, sehr viele Christen eifern, aber sie sehen nicht, dass ihr Eifer schon beweist, dass sie für das Falsche eifern, dass es um sie selbst geht, nicht um die sachliche Sache Gottes. Und so gibt es und so muss Gott etwas tun. Und durch die Gefangenschaft des Paulus öffnet Gott der Gemeinde, er öffnet dem Paulus die Augen. Und so geht es weiter im Lernprozess. Werden wir es lernen, dass wir schauen erstmal, um was es geht? Müssen wir unsere Meinungen durchboxen? Geht es um uns? Schaut, wenn es nicht um uns ginge, egal welche Missverständnisse oder welche Unkenntnisse auftreten, wir könnten den Konflikt ohne Probleme lösen, das heißt von unserer Seite aus, sachlich und klar. Aber da ja Götter streiten, sage ich immer nur, Menschen streiten nicht, Geschöpfe streiten nicht, da ja Götter streiten, da geht's nicht, da müssen Funken kommen, da muss jedes seine Meinung dem anderen aufzwingen. Deshalb ist es entscheidend, dass wir, auch wenn wir richtig sind, verstehen, es ist nicht unsere Aufgabe, irgendjemandem das aufzuzwingen, was wir glauben. Es muss eine Einladung sein. Würden wir in unseren Gemeinderäten, in unseren Planungsräten, ja, und ich werde ja auch jetzt mehr und mehr eingebunden in, in die Beratertätigkeit, auch in einem gewissen Aufsichtsrat oder so. Was mache ich denn da? Wie werde ich mit den Dingen umgehen? Und so will ich wissen, bei der ganzen Sache geht es nicht um mich. Es geht um die Sache. Es geht um Gott, weil der will ja, dass wir alles sachlich prüfen in seinem Auftrag. Und dann werde ich mich nichts von mir aus durchboxen müssen. Ich werde auch nicht aufstehen und sagen, wenn es nicht so gemacht wird, wie ich will, dann gehe ich nicht mehr mit. Nein, sowas gibt es nicht. In einem bekehrten Menschen, in einem Menschen, der sich nach Gottes Geist richtet, der konditioniert nicht, der sagt, was los ist, der kann Konsequenzen ziehen, aber sie sind alle zugunsten des Werkes und sie geschehen sachlich, nicht persönlich. So, wenn Konflikte aufkommen, müssen wir verstehen uns selbst, wie wir ticken. Und wenn wir diese Wut in uns hochkommt oder wenn wir etwas durchpressen müssen, dann wissen wir zu 100%, dass es unsere sündige Natur ist, dass es unsere falsche Identität ist, die wir kreuzigen müssen und dem Heiligen Geist Raum geben und sagen, wie ist es denn wirklich? Ich sehe, ich habe diesen starken Impuls, ich habe diesen starken Drang, weil ich habe ja recht vielleicht. Aber der Drang beweist, dass ich im Unrecht bin. Gott, hilf mir. Und dann findet der Heilige Geist Zugang zu unserem Verstand. Und wir können dann sehen, aha, wer bin ich? Ich sehe in meinem Gewissen das Gesetz und dann sage ich, okay, jetzt kann ich Entscheidungen treffen, die sachlich, die klar, die konsequent, kompromisslos sind. ohne Konflikt. Und tun wir das alle gleich, werden wir ein gutes Team. Die letzte Gemeinde, die letzten, die vorgehen werden vor diese Welt, werden vor diese Welt gehen, voll des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist hat sie völlig überzeugt, sie sind ein Kind Gottes. Eine neue Identität. Nicht die alte, nicht, dass ich denke, ich bin Gott. Ich weiß, wer ich bin. Und durch diese neue Identität wird alles neu in unserem Leben. Wir werden lernfähig. Die Rigidität hört auf. Die Unflexibilität verschwindet. Weil man muss jetzt nichts mehr durch. Man kann alles aushalten. Egal, genauso wie der Paulus sagt, die Liebe glaubt alles, sie verträgt alles, sie duldet alles, sie hofft alles. So mit der Liebe bist du konfliktfrei. Ohne Liebe musst du im Konflikt sein. Die Liebe Gottes, welche ja entsteht aus der Erkenntnis, aus dem Nehmen von Gott, führt uns aus jedem Konflikt heraus. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums. Amen.